Und was ist dein Lieblingsspieler aus dieser Nationalmannschaft? Also ich meine von den dreien, die du kennst. Du kennst wahrscheinlich Thomas Müller, Manuel Neuer und, Uwe Seeler.
Ja, genau. Ja, Michael Ballack.
Ja, genau.
Lieblingsspieler für immer und auf ewig ist auf jeden Fall Bernd Schneider.
Sich vom Eckstoß immer nochmal eine Marlboro angemacht.
Ja, genau, aus dem Stutzen, so Walter Frosch-Style.
Grüße gehen raus an Bernd Schneider.
Wirklich, wenn du das hörst, komm nochmal im Mutmach-Podcast.
Und an Thorsten Frings auch.
Für mich ist es, glaube ich, Rüdiger. Mhm. Und zwar deshalb, weil der Nachname ist einfach Programm. Der ist geil. Also, ja. Wenn man sich mal auf den Balkon stellt, wenn der jetzt ein 1-0 schießt, brüllt Rüdiger! Ey, ist geil. Das ist ein geiles Gefühl, finde ich super.
Na, Mikro, ey, Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung. Der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und sau. Komisch. Eben die volle Familienpackung.
Es ist Mittwoch, der 19.06. und wir beide kleben gespannt an den letzten 20 Minuten des Länderspiels dieser EM. Deutschland gegen Ungarn.
Es ist die 72. Minute.
Genau, wir beide. Damit meine ich meinen Vater Hajo Schumacher und mich selbst Paul Schumacher. Und wir sind zwei Drittel der Familienpackung, ehemals Mutmach-Podcast, aka der Mumapoka. Und zu dieser Folge hat sich mein Vater folgendes Thema ausgesucht: Großveranstaltungen und Psychohygiene.
Ja, das ist jetzt ein Experiment, das hast du wiederum dir ausgedacht, dass wir nämlich parallel zur Übertragung, wir haben hier ein Tablet stehen und gucken, jetzt hat gerade Toni Rüdiger den Ball, es steht 2-0, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und ich würde gerne während dieser Live-Übertragung, die ja beruhigenderweise 2-0 steht, mit dir über dieses Thema Sommermärchen reden, weil das ist ja so ein Mythos, ein deutscher, jüngerer Mythos 2006. Mhm. Niemand hat das in den Tagen vorher zu denken, zu hoffen, zu glauben gewagt, weil es waren Debatten, die Stadien sind nicht sicher, keine Ahnung, wie wird das Wetter, das Bier ist zu teuer, das Übliche. Und dieses Sommermärchen ist eigentlich eine Erzählung, ein bisschen wie bei 54, dem Weltmeistertitel damals der deutschen Mannschaft, die kam eigentlich erst später. Also währenddessen fühlte sich das zwar alles ziemlich märchenhaft an, so, und jetzt ist ja die Frage, kriegen wir 2024 wieder ein Sommermärchen? Kann man das wiederholen? Kann man das herbeiwünschen?
Ja.
Wie hast du 2006 in Erinnerung, Sohn?
Ja, das ist spannend. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, es muss 2006 gewesen sein. Ja, da
du
war ich
warst
12. Ja, so.
Ja, wir waren auf der Fanmeile.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wir haben dir noch ein Thorsten Frings Trikot gemalt.
Ja, geil.
Aus so einem, also es war kein offizielles DFB-Trikot, sondern irgend so ein, keine Ahnung, so ein Rewe-Fan-Artikel.
Ja.
Und kannst du dich noch erinnern, wen du da, Klose fandst du, glaube ich, auch ziemlich gut, ne?
Klose Niro fand ich Klose. Geil. Stellt sich im Nachhinein raus, er hat eine handwerkliche Ausbildung hinter sich, der
Siehste
gute Mann.
Wohl.
Und sagt in vielen Interviews gerne, dass ihn das total geebnet hätte. Ja, ich fand's großartig, apropos experimentelle Folge, halt während einer Großveranstaltung, während du ja auch als ehemaliger Sportjournalist eigentlich gar nicht davon ablassen kannst, wenn irgendwo Menschen irgendwas hinterherrennen und andere Menschen da so rumstehen, dann musst du hin und rennst zumindest gedanklich mit.
Absolut.
Und macht mir auch total Spaß, schon hier die letzten 15 Minuten, die wir hier zusammen gesessen haben in unserem Podcast-Studio, dich so ein bisschen zu beobachten und uns über den Fußball auszutauschen.
Du bist jetzt nicht so der Hardcore-Fan, ne? Könntest du alle 11 Spieler aufsagen?
Nee, nein, könnte ich nicht. Es hat wirklich abgenommen. Und als du gerade 2006 gesagt hast, das war auch, da waren wir richtig Hardcore verseucht, was so Panini-Alben anging.
Volles Rohr.
Und wir haben, glaube ich, das war geil, das war auch so eine Early Days of the Internet und Tauschbörsen und sonst wie. Und Mama hat ja echt, ich glaube, von der irischen Nationalmannschaft irgendwelche Sticker nachbestellt, damit wir dieses Panini-Album voll haben.
Es war so Tauschbörsen, man schickte sich so Umschläge, auf Treu und Glaub durch die Republik. Voll es war geil. Herrlich. Warum, glaubst du, bin ich auf dieses Wort Psychohygiene gekommen?
Weil ich glaube, dass gerade bei Großveranstaltungen das ein Punkt ist, der häufig unter den Tisch fällt. Wir hatten es in der Montagsfolge einmal kurz auch eher so scherzhaft angekündigt. gesprochen. Mhm. Und zwar ging es um die Mary Jane, diese Hanfmesse, die wir hier gerade in Berlin vollbracht haben. Und da war das ja so, dass es Aufrufe gab, dort die illegalen Substanzen aber mal ganz schnell von dem ja eh eigentlich in der Hausordnung festgesetzten Genuss da auf diesem Messegelände irgendwie, das da alles zu unterlassen doch bitte, weil da halt so viele Leute abgeklappt sind.
Oh Gott, der neu eingewechselte Ungar Adam sieht aus wie ein ehemaliger Rugby-Spieler, hat gerade Maxi Mittelstädt mal einmal kurz planiert.
Ja.
Also Mary Jane, das war ja auch so eine Art Festival, Großveranstaltung und auf einmal gelten keine Regeln mehr, ne? Oder genau, beziehungsweise genau, es ist irgendwie so Ausnahmezustand. Und ich bin drauf gekommen, ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich würde mal sagen vor 28 Jahren, da warst du gerade geboren, wir wohnten in Köln, ich arbeitete für den Spiegel in Bonn und habe ein Stück gemacht über den Kölner Karneval und habe mit einem Psychologen gesprochen, einem Kollegen deiner Mutter, die damals noch keine Psychologin war. Der vertrat genau diese These, die wir jetzt gerade schon angerissen haben, dass nämlich der Karneval, wie hat er das genannt, ein Urlaub vom Ich ist.
Oh ja, ja,
weil
genau.
Du hast einen Konsens mit anderen Menschen. Wir
gehen gemeinsam durch.
Ziehen komische Dinge an.
Ja.
Wir singen seltsame Lieder.
Ja, ja, voll.
Wir betrinken uns.
Ja.
Es gibt Rituale.
Mhm.
Also es hat auch durchaus was Kirchliches. Es hat was Religiöses.
Voll.
Ne? Also gemeinsames Singen zum Beispiel, auch gemeinsames Marschieren schafft ja so eine Synchronisierung der Kreisläufe.
Ja, das ist toll.
Also die Leute kommen.
Viel Spaß.
Ja, und du löst dich so auf in der Menge.
Ja.
Und das gibt es im Negativen. Also wenn eine Armee zum Beispiel Marschmusik und so weiter Richtung Osten marschiert. Es gibt aber auch das Positive. Was zum Beispiel neu ist im Vergleich zu 2006, diese Fanmärsche.
Mhm.
40.000 Holländer, ich glaube es war in Hamburg, irgendein Scherzkeks sagte, guck mal, jetzt könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, mehr als ein Viertel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel, wenn die als Klimaflüchtlinge kommen, viel Spaß mit den Jungs.
Mhm.
Und die hatten ja so eine Choreo, so irgendwie 3 Schritte nach links, 3 Schritte nach rechts und dann hüpfen, hüpfen, hüpfen.
Mhm.
Und das haben die, so habe ich jedenfalls recherchiert, irgendwann mal bei irgendeinem Techno-Festival angefangen, irgendein DJ. Das ist einfach so eine ganz simple Schrittfolge, ist nicht mal ein Tanz.
Mhm.
Aber wenn du siehst, wenn diese ganze Menge das gleichzeitig macht, das ist unglaublich faszinierend. Und ich krieg das Gefühl nicht los, da will ich dabei sein. Also ich möchte gerne da mittendrin sein. Wie ist das bei Udo Butter-Konzerten? Erzeugt dir da auch schon so eine Art kollektiver Ekstase?
Ich hoffe doch.
Ekstase?
Also zumindest auf der Bühne, ich wollte gerade sagen, also diese kollektive Ekstase, das war auch tatsächlich irgendwie das, genau das Wording, was mir zu diesen Großveranstaltungen eingefallen ist und was ja auch so ein bisschen der Punkt ist, warum man da hingeht, weil man eben dieses Auflösen im besten Sinne irgendwie mitbekommen will und weil man sich in diesem kollektiven Ich, in diesem neuen Ich-Gefühl, was da geschaffen wird für diese Zeit, die man dort ritualisiert zueinander kommt, irgendwie miteinander kreieren kann. Und ich denke, dass Udo Butter, also du selbst wirst das, ich habe das einfach mal so auf Bühne und Publikum versucht zu drehen, aber es gibt, denke ich, auch während Unterhaltungen gewisse Momente, wo du merkst, dass du zum Beispiel während einer Antwort oder während einer Frage ein Feedback erzeugst, das ist eine Art intuitives, es passiert was im Raum.
So ein Dialog,
genau, es kommt was zurück. Ohne dass was von der Seite gesagt wird, kommt was zurück. Und das kann bestätigend sein und das kann aber auch nicht bestätigend sein.
Also ich kenne das selbst von meinen kleinen Krimi-Lesungen, wenn ich mit meinem Achilles-Krimi, Achtung, Werbung, nur der Tod ist schneller, wenn ich so in Laufsportläden lese, neulich in Minden, da waren 80 Leute, das ist für Mindener Verhältnisse eine Menge, die haben 80.000 Einwohner, also 1 Promille von Minden war bei mir, das ist schon mal gut, in Berlin wären das deutlich mehr gewesen. Und wenn die klatschen oder lachen oder so, du kriegst sofort so eine Welle. Und das ist natürlich in so einem Stadion, ich weiß nicht, ob
es ist amplifiziert.
Einfach. Alter, amplifiziert ist überhaupt kein Wort.
Ja,
wenn
genau.
du dir anguckst, was die da gerade in Stuttgart losmachen, ist das, und jetzt werden wir politisch, ihr seid mit Udo Butter eindeutig links, ihr seid eindeutig antinationalistisch. Macht dir das Angst, so ein Aufmarsch? Weil ich kenne das von früher, Boomer, klassisch, wenn viele Leute kollektiv irgendwas brüllen, dann habe ich immer nur gedacht, so, boah, hoffentlich reißt jetzt keiner den rechten Arm hoch, hoffentlich.
Da kannst du doch Gift drauf nehmen, dass unter diesen 40.000 Holländern irgendein Spacken mit dabei gewesen sein wird, der während dieser Zeit den rechten Arm gehoben hat.
Also ja, meine
egal,
Ahnung, drauf er geschissen, aber mir
beschissenen Witz gemacht hat oder ob er da ideologisch hintersteht. Also
ich meine, was anderes, hast du das auch im Hinterkopf? Eine Beklommenheit bei Aufmärschen. Oder ist das wirklich mein Generationending? Oder sagst du auch, guck mal, die haben alle Spaß?
Ich glaube nicht, dass es was Generationelles ist. Ich glaube, dass es was Grundlegendes ist. Mhm. Weil du prinzipiell als soziales Wesen erstmal die größere Gruppe irgendwie als erstrebenswert vielleicht, jetzt mal rein hypothetisch, einfach so dahergesponnen, als erstrebenswert empfindest, weil die sind ja mehr, können besser miteinander zusammenarbeiten, vielleicht deshalb sind es überhaupt mehr, weil die gut kollaborieren und so weiter und so fort. Und vielleicht willst du dazugehören.
Ja.
Und wenn die jetzt anfangen, im Falle der Niederländer zum Beispiel, in einer anderen Sprache oder mit einer Bewegung, die sie einstudiert haben, die du nicht kennst, sich untereinander zu verständigen, dann denke ich, löst das auf jeden Fall Beklommenheit aus.
Aber nicht
ich
historisch denke, aufgeladen nö,
ich
bei
denke,
dir.
Nein,
bei,
absolut
bei mir schon.
Also wenn dann Reptilienhirn so. Also aber eher so, ich glaube eher, dass das so eine Basisangst ist einfach. Ne? Also egal, welche Armee durch welches Dorf gelaufen ist, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn mehrere hunderttausend Menschen in Formation hintereinander laufen.
Nächste Frage. Deiner Generation wird vorgeworfen, ihr seid alle so Ego und jeder auf sich bezogen und so weiter. Das hier ist das genaue Gegenteil. Das Individuum löst sich in der Gruppe quasi auf.
Mhm.
Ja, also aus ganz vielen H2O-Molekülen wird einfach ein Glas Wasser. Und es ist völlig egal, ob du Paul und ich Hajo bin oder so. Ja, wir sind eine Gruppe. Dieser Begriff Urlaub vom Ich, den dieser Psychologe da zum Kölner Karneval geprägt hat, gilt der auch für Fußballfans?
Oh ja, spannende Frage. Ich glaube eben nämlich
dieses
genau nicht.
Wir?
Also ich möchte da zurück zu Udo Butter gehen, weil das ist das, oder zumindest das Metier, was ich wirklich beurteilen kann. Und auf das Feedback von einer unserer Berlin-Shows eingehen, wo sich vor allem weibliche BesucherInnen darüber beschwerten, dass die Tanzweise von manchen jungen Männern vor allem doch etwas radikal gewesen wäre.
Also aggressiv.
Ja, auch rücksichtslos. Nicht mal unbedingt also gezielt aggressiv, sondern wirklich einfach rücksichtslos. Da unterstreicht das natürlich so ein bisschen dieses Ego-Ding. Ne? Ich mache im Moshpit jetzt, was ich will.
Mein Revier.
So ein bisschen ist das natürlich auch bei dieser Form des Ausdrucks durch Tanz.
Ganz kurz, der großartige Gündogan, unser Kapitän, mein Kapitän, verlässt den Platz. Und wer kommt, wir müssen ja natürlich jetzt schon, wer kommt denn eigentlich neu? Erzähl weiter, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber
dieses
Experiment Live-Übertragung und dabei kluge Gedanken haben, eigentlich müssten wir jetzt hier, keine Ahnung, schon richtig einen Sitzen haben und eine Chipsquote wie Tonis groß und eine Passquote, weil sie 99% aller Chips vernichtet.
Ja, genau. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich denke, dass es um eine Balance geht. Also das Auflösen in der Masse oder in dem kollektiven Ich funktioniert dann meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach am besten, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich mein eigenes Ich, was ich da in der Garderobe abgebe, an der kollektiven Garderobe, wenn sich das da gut aufgehoben fühlt.
Ja.
So wenn ich das Gefühl habe, ich bin da in einem weiterhin mich liebenden und mich respektierenden Raum.
Ja.
Und sobald diese Illusion, die dort gemeinsam geschaffen wird, einmal gebrochen ist, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist super schwierig, auf diesen Großveranstaltungen sie wiederherzustellen.
Mhm.
Also das zum Beispiel bei Festivals war das so. Manche Festivals haben sich für mich entzaubert, weil ich dann so an einem Tag einfach so drei Scheißsituationen hintereinander hatte,
Als Besucher jetzt.
Genau, als Besucher.
Also nicht als Musiker.
Nee, als Musiker war ich
zum Beispiel. Und sag mal, beschreib mal so eine Scheißsituation.
Die Scheißsituationen waren tatsächlich immer nur dann, wenn ich als Dienstleister auf Festivals eingeteilt war. Und was mir jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist, war das Splash-Festival, auf welchem ich letztes Jahr mitgeholfen habe, abzubauen im Austausch gegen eine Karte für das Festival. Mache ich auch nie wieder. War
dreht ist das dumm. In Ferropolis?
Ja, genau.
Unter diesen großen
Tagebau.
Genau, so Braunkohle-Bagger, ne?
Ja.
Eigentlich eine tolle Location, so am See.
Ja, eine super Location. Es war alles unangenehm. Die Marke, für die wir da waren, für die diese Bar da oben in diesem riesigen Tagebau-Bagger betreut wurde, war unangenehm.
Mhm.
Dass sie eine Gästeliste und irgendwie so eine VIP-Location waren, war unangenehm.
Ja.
Dass da nur Influencer hochgekommen sind, um irgendwelche Fotos zu machen.
Mhm.
Und dann es war vollkommen klar, dass diese Marke einfach Geld in die Hand genommen hatte, um auf diesem Festival eine Merchandising-Kampagne
Authentizität zu
starten. Und da bin ich bei tatsächlich tatsächlich einem großen Punkt, der mir aufgefallen ist im Zusammenhang mit Großveranstaltungen. Und da hole ich jetzt ein bisschen aus und wir kommen mal weg vom Fußball und gehen mal Richtung Disney.
Ja.
So, weil das Spannende ist der Zigarettenshop im Disneyland.
Ja.
Den gibt es inzwischen nicht mehr.
Ach.
Den gibt es schon länger nicht mehr, weil im ganzen Disneyland, und ich glaube in keinem Disneyland darf man rauchen.
Ja.
So. Den gab es aber mal und den findet man auf so alten, obskuren Fotos. Und der stammt aus einer Zeit, als Disneyland eher sowas war, hey, kommt in dieses Walt Disney Museum und guckt euch unsere Charaktere an. Und die Versorgung mit Lebensmitteln und Merchandise und drumherum, das ist halt noch aufgeteilt. Ne? Das ist halt noch Coca-Cola und Kodak, die dir irgendwie eine Kamera andrehen.
Ja, klar.
Und dann noch ein KFC und halt auch ein Zigarettenladen. So. Und das Spannende jetzt ist, über die Jahre ist das halt immer natürlich Disneyland als Erfolgsmodell und als Themenpark und so. Freizeitpark ist übrigens eine ganz, ganz spannende, finde ich, ein ganz, ganz spannender Zusammenhang mit diesem Thema Großveranstaltung, stehende Großveranstaltung.
Mhm.
Also ein Freizeitpark, da kannst du 365 Tage im Jahr.
Es kommt nie. Also es kommt nie so ein Fangefühl auf.
Es ist, genau,
es ist ganz massiv. Freizeitpark ist für mich die schlimmste Vereinzelung eigentlich, die es gibt.
Und also ich war ja in ein paar Freizeitparks und ich hatte mega die Gaudi.
Heidepark sollte auch.
Es war Hansapark immer.
Ah, okay.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist dieses Streamlining bei Großveranstaltungen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, früher war noch ein bisschen mehr Liebe in der Verarsche. Heutzutage ist es
okay.
So ganz klar.
Ja, es ist so Marketing, KPI.
Heutzutage wird
es
dir so ganz sleek präsentiert. Der heutzutage wird es dir wirklich wie so ein neu architektonisches Monstrum aus Stahl und Beton, wo du durchgucken kannst, präsentiert, aber es steht halt da.
Nächster Punkt, der mich total interessiert, National 11. Mhm. Das hat ja schon mal so einen relativ, geframten Titel. Ne?
Ja.
Da heißt ja nicht Patriotenmannschaft oder unsere Mannschaft, sondern Nationalmannschaft. Das klingt ja schon ganz schön offiziell, vielleicht auch ein bisschen abschreckend.
Ja.
Entsteht zwischen dir und so einer Mannschaft während so eines Turniers eine Bindung? Oder brauchst du dazu einen verrückten Vater, der dich mitreißt?
Ich bräuchte dazu tatsächlich mehr Events. Also es war so dieses Sommermärchen, auf das du vorhin noch angesprochen hast. Und auch das 2010er, was dann ja irgendwie das nächste, das war EM dann, oder? Ne? Wir haben eine WM hier bei uns gehabt, die haben wir gewonnen.
2006 sind wir Dritter geworden.
Achso, 2010 haben wir gewonnen.
Genau.
So, und 2010 war ich nämlich schon 16.
Mhm.
Und da gab es dann, durfte
Handball,
ich schon Bier
Handball,
trinken.
Handball.
Ja, aber dann, also da gab es dann halt für mich zumindest so vage Erinnerungen an glückliche Zeiten.
Ach, okay.
So während einer Fußballzeit, weil ich halt betrunken mit Freunden irgendwie unterwegs war.
Also Alkohol spielt schon auch
massiv
eine Rolle.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja letzten Montag darüber geredet,
das
könnte
ist ja
man sich.
Rausch,
also wenn jetzt, ja klar, aber wenn jetzt nicht Bier das Mittel, das kollektive Betäubungsmittel wäre, sondern Cannabis zum Beispiel, dann hätten wir diese Partys garantiert nicht.
Eine spannende Frage, wie viele Joints jetzt gerade im Stuttgarter Stadion hier rumgehen. Ich
Stuttgart.
Würde, halte ich jetzt persönlich aus Berliner Sicht für ein bisschen konservativer.
Entschuldigung, das war fast immer noch heiß, die Situation, aber
ei, die Kartoffel wäre
vier Leute
in den Topf gefallen.
Vier deutsche Abwehrspieler stehen auf der Linie und verhindern Schlimmeres. Wir schreiben die 89. Minute.
Ich kann leider so Fußball
aber nochmal, dieses National.
Ja, finde ich eher ungeil.
Ja, aber sind dir die Jungs eher sympathisch in einer Nationalmannschaft?
Mit dem, was Gündogan von sich gegeben hat?
Schlauer Kerl.
Und wie sich diese Mannschaft auch präsentiert und ich muss auch jetzt gerade sagen, mal von aus der Ferne betrachtet, sieht ein bisschen aus wie eine Telekom-Mannschaft.
Das ist ja am Trikot, ja.
Aber auch eine interessante Farbwahl.
Ja.
Weil das ist, kann ich jetzt zumindest aus, sagen wir mal, sportpsychologischer Perspektive sagen, so ein Trikot kann durchaus eine Mannschaft zusammenschweißen.
Und das Irre war, am Anfang kam wieder so ein paar Piefnickel gesagt, das ist pink und das ist ja irgendwie
ja über das
wieder queer
ja.
und so ein Scheiß, das mit Abstand bestverkaufte Trikot, Auswärtstrikot, was Adidas jetzt gerade zum Abschluss des Sponsorenvertrags nochmal rausgehauen hat.
Und ich glaube auch eben, weil es beide Geschlechter auf eine gewisse Art und Weise anspricht.
Würdest du so ein Trikot anziehen?
Ja, voll.
In den nächsten drei Wochen?
Definitiv. Also, oh, okay. Also andersrum, ich würde es anziehen lassen, ja, und zwar von meinem Bassisten, von dem ich weiß, dass wenn wir Europameister werden, dann fahren wir zu unserem nächsten Udo Butter-Gig und er hat so ein blödes Trikot an.
Und er zieht es wahrscheinlich 3 Monate nicht aus, und es muss, genau, ihm dann vom Körper gefräst,
also,
werden.
Ja, genau, ja, so, okay, irgendwie sowas. Und dann verkaufen wir es für ganz viel Geld. Wo ich noch drauf gekommen bin, mhm, wir waren ja gerade von wegen Politik, Großveranstaltungen, Wirtschaft, Großveranstaltungen, 90 Minuten, ne? Mhm. Das ist perfekt für ein Meeting.
Warum?
Vor allem mit 15 Minuten Halbzeit.
Mhm.
Das ist so geil, wirklich.
Und nicht viel Nachspielzeit, idealerweise.
Du hast 45 Minuten, ja, ein bisschen Palaver, da hast du 15 Minuten richtig hardcore ernst. Jetzt müssen, ja, wir einmal kurz, ne, mhm, einmal kurz die Sachen. Und dann hast du nochmal 45 Minuten nochmal ein bisschen Baldowern.
Mhm.
Das ist großartig.
Und hinterher dann bei einer Tasse Kaffee am Tresen.
Genau, also insgesamt
kurz,
120, ja, Minuten, ja, ja, ein bisschen, ja, ausgedehnteres, aber funktioniert auf jeden Fall.
Identität, ist das für dich Deutschland, diese Nationalmannschaft?
Ich finde das ganz schwierig.
Also es ist ja mein Beruf, das immer so irgendwie in eine Kombination zu kriegen. Ne?
Ja.
So der Bundestrainer ist wie der Kanzler, so Helmut Kohl ist wie Jupp Derwal und Schröder ist wie Klinsmann und Scholz ist wie, also das funktioniert überhaupt gar
also,
nicht.
Also, dass diese Fußballmannschaft eine gewisse Innenpolitik hat, auf jeden Fall.
Definitiv, ja, klar, ne? Das nennt man Hackordnung.
Ja, genau.
Aber ist das für dich, also das sind ja alles Millionarios, die irgendwo in Europa spielen.
Ja.
Ist das für dich ein Identitätsanker?
Nee, für mich ist ein Identitätsanker sind die Menschen, mit denen ich täglichen Umgang habe, mit denen ich viel Umgang habe. Das sind für mich Menschen, mit denen ich mich vergleichen möchte oder, ja, so, weil wir eben ähnliche Situationen haben und, mhm, weil ich da nicht mal unbedingt vergleichen möchte, sondern es geht eher darum, Erfahrungen auszutauschen und zu sehen, in welcher Situation bist du gerade, wie geht es dir damit.
Mhm.
Dahingehend bin ich auf jeden Fall losgelöst von, wie du schon sagst, Millionären, die im Zweifel, ja, nicht mal eine Ausbildung abgeschlossen haben, wenn ich das so konservativer Art und Weise mal hier so sagen darf.
Das ist erschreckend, wie du alterst.
Ja, ja, ich weiß, ganz schlimm. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ich möchte den jungen Profisportlern auch überhaupt nicht ihre Millionen absprechen,
nö,
weil das, was die Jungs da abrufen, genau, was man abrufen kann, absolut geile.
Du sprichst schon Nagelsmannisch.
Ja, ja, absolut, absolut großartige,
ja, der Connector
Leistung
muss ins Packing.
Ja, voll. Was ich meine ist, das ist für mich dahingehend nicht Deutschland, weil
und
ich mir denke...
Und es ist abgepfiffen. Wir ziehen das mal eben ganz kurz hoch. Guck mal hier, 2:0. Der Julian klatscht alle ab. Das Stadion tobt. Nur damit ihr seht, wir sind tatsächlich live dabei.
Im Achtelfinale.
So, und jetzt fahren wir das wieder runter. Ich habe dich aus einem anderen Grund gefragt. Der uns beiden wohlbekannte Kiosk hier bei uns in der Ecke, wo mein Freund Levent, mit dem ich auch vor vielen Jahren schon einen Podcast gemacht habe, unter der Rubrik Berliner Schnauzen, weil Levent ist türkischstämmig, aber hier in zweiter Generation und ein unglaublich fleißiger Mensch zusammen mit seinem Bruder. Der berichtete mir, dass nach dem ersten Deutschlandspiel, nach dem 5-1 gegen Schottland, der erste Kunde, ein älterer Herr, der morgens in den Kiosk gekommen ist, hat gesagt, und dann muss dieser Affe auch noch ein Eigentor machen. Also Deutschland gewinnt,
Alter,
5:1.
Alter,
Deutschland gewinnt 5:1 und liefert, Alter, wirklich eine lupenreine Vorstellung. Und dann kommt ein alter weißer Mann und sagt diesen Satz, den ich nur deswegen, ich würde ihn eigentlich nicht wiederholen, ich fand ihn nur so. Und Levent sagte, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, als Ladenbesitzer. Ja. Soll ich den jetzt was ankacken? Soll ich dem Hausverbot erteilen? Ja. Soll ich, wenn ich da irgendwas Pädagogisches sage, verstärke ich eigentlich, ja, ja, diese Haltung
total
nur. Aber er war völlig platt.
Jetzt will ich auch der Türke belehren. Ja, ja,
und es gab, genau, jetzt kommt der Türke auch noch.
Jetzt kann ich mir total vorstellen.
Es ist ein Deutscher.
Ja, ja,
ja. Und auch der sogenannte Affe ist ein Deutscher. Ja, und der heißt Rüdiger.
Ja.
So, fertig.
Ja.
Und kommt aus Neukölln, fertig.
Ja.
Genauso aus Berlin wie Oppi. Aber da sind wir bei dieser Umfrage, die da lautete, finden Sie es schade, dass ein türkischstämmiger Spieler, Klammer auf Ilkay Gündoğan, Mannschaftskapitän ist. Und ungefähr ein Fünftel haben, ich finde diese Fragestellung empörend suggestiv,
ja,
finden Sie es schade?
Ja, ja,
ja. Man hätte ja auch sagen können, ist es nicht ein tolles Zeichen für Integration, das oder so? Aber immerhin, es gibt dieses Fünftel von Menschen, die nicht in der Lage sind, jemand mit einer anderen Hautfarbe oder jemand, der Ilkay mit Vornamen heißt oder so, irgendwie als Deutschen zu akzeptieren. Wächst sich das raus? Ist es eine Generationenfrage? Sind das die Alten?
Boah. Es drehen sich einem schon so ein bisschen die Zehennägel nach oben, wenn man zum Teil sieht, was auf Social Media Plattformen so unter dem Begriff, weiß ich nicht, Heimat oder Deutsch oder weiß ich nicht, was sich so versammelt. Es ist ja, kommt ja auch nicht von irgendwo her, dass die AfD gerade auch in einer durchaus jungen Wählergruppe eine ganze Menge Erfolg verzeichnet.
Aber Entschuldigung, die Gastarbeiter, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, sind seit über 50 Jahren in diesem Land. Mhm. Die ersten kamen ungefähr zu der Zeit, als ich geboren war, in den 60er Jahren. Die kamen aus Portugal und überall her. Wir haben inzwischen gelernt, dass italienisches Essen dem Deutschen allemal ebenbürtig ist. Meine Mutter, für die war es ein unglaublicher Akt, zum ersten Mal Miracoli zu kaufen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Diese Fertigpackung, ganz fürchterlich. Also ein paar Nudeln drin, so ein Blechtöpfchen, Tomatensoße, dann getrocknete Kräuter und noch so ein bisschen Parmesan, also wahrscheinlich Parmesanrinde, gemahlen in so einem Plastiktütchen. Das war die deutsche Hausfrau entdeckt italienische Küche. Mhm. Es schmeckte wie Knüppel auf dem Kopf, aber für uns war das Exotik pur. Und das erste Mal in einer Pizzeria, boah, ich glaube, meine Mutter war über 60. Daran siehst du aber, wie lange es dauert, um zu akzeptieren, dass diese Menschen einfach so ganz normal dazugehören. Mhm. Das Ruhrgebiet hat das schon ganz schön lange geübt, weil da seit fast 200 Jahren die Menschen einfach nur zum Malochen hingekommen sind. Da waren polnische Namen zum Beispiel irgendwann völlig normal. Ich glaube, hier in Berlin sind wir da auch schon einen Schritt weiter. Erzähl mal bitte deine Bandmitglieder auf. Was haben die für Wurzeln oder wo kommen die her?
Ja, also Afghanistan, Dominikanische Republik. Konrad und ich sind eigentlich Hamburger.
Das ist sehr exotisch. Genau.
Tobi ist auf jeden Fall auch Berliner.
Ja.
Wirklich, wenn ich gefragt werde, so was ist jetzt Deutsch und von wegen deutsche Nationalmannschaft und so, ich weiß nicht. Also die Jungs sprechen dieselbe Sprache und das ist eine super Grundlage,
ja,
um sich anzufreunden. So, und wenn man dann irgendwie darüber übereinkommt, dass man vielleicht auch dieselben Dinge vertritt und sich über dieselben Sachen unterhalten kann, dann ist das ist ja eine super Grundlage dafür, um Freunde zu werden. Ob ich dann gleich sagen muss, du bist mein Nationalmannschaftskapitän, das weiß ich nicht.
Zum Schluss, weil wir natürlich uns der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, interessiert mich die Frage, mal angenommen, das läuft so wie beim Sommermärchen, dass sie mal zumindest ins Halbfinale kommen, weil danach ist sowieso alles, ne? So mit den üblichen, mit Italienern und Spaniern und Franzosen.
Ich weiß, du willst mich fragen, wie wird sich das auf die Ampel auswirken?
Ich will die Ampel gar nicht mitnehmen. Philipp Köster, der Chefredakteur von Elf Freunde, ist die Brandmauer gegen das Sommermärchen, weil der sagt, sowas wiederholt sich nicht. Mhm. Das ist alles nur Zuschreibung von Journalisten, die rumspinnen. Klammer auf, ich glaube, er meint mich. Klammer zu. Und wir dürfen nicht vergessen, dass 2006 die Stimmung im Lande sich durch dieses WM-Gefühl nicht verändert hat. Also zum Beispiel die Zahl der ausländerfeindlichen Übergriffe war in dem Jahr sehr, sehr hoch. Das kann
sagen,
statistischer Ausreißer sein, wie auch immer. Frankreich, 98, hieß es, wie hießen die Beurre et Blanc, also Schwarze und Butter, also Schwarz und Weiß, hatten eine sehr, sehr, also zumindest optisch diverse Truppe und es hieß so, endlich sind die Banlieues, also diese verödeten Vorstädte, den Weißen vereint und jetzt redet man miteinander und Integration und so, nichts davon hat stattgefunden. Das heißt, wenn wir hier ein Sommermärchen 2.0 kriegen, dann sollten wir einfach nur diese paar Tage genießen.
Ich wollte gerade sagen, es geht jetzt ein bisschen um Fußball für eine gewisse Zeit. Da müssen wir alle durch. Und für manche haben dabei eine Riesengaudi und ich finde, denen können wir das auch lassen.
Ich gehöre dazu.
Ja.
Ich habe wirklich beschlossen, mir den Spaß nicht nehmen zu lassen.
Ja, finde ich total in Ordnung.
Auf eine schrecklich naive Art, weil als politischer Journalist 2006 ist die Mehrwertsteuer erhöht worden während der Weltmeisterschaft.
Hey.
2010 während der Weltmeisterschaft die Krankenkassenbeiträge.
Hey. Und weißt du
das
was?
Das heißt, jetzt sind die drei Wochen der Ampel, wo sie
irgendein Scheiß zusammengestrichen
hat. Das war ja gerade hier
Schuldenbremse nie gehört.
Berliner Tierschutz um 98% gerade zusammengeslasht worden.
Aber das habe ich nochmal für den Montag ein bisschen aufbereitet. Bloß nicht politisieren diese gesamte Geschichte. Für mich hat sich nämlich haben sich so Großveranstaltungen vor allem dann entzaubert, als ihr uns damals mit ein bisschen Geld von hier aus mit dieser super Schnellverbindung nach Leipzig geschickt habt, wo noch die Gamescom stattfand, riesige Computerspielmesse in Deutschland. Mhm. Naja, und das erste, was man da so erblickt hat, war so ein Bundeswehrstand. Ja. So ein paar sehr langhaarige und nickelbebrillte und gewaschene Jungs mit irgendwelchen Flyern so mehr oder weniger interessiert von irgendwelchen Unteroffizieren
bearbeitet. Genau wurden. Das, was du meintest, wenn das Marketing Einzug hält.
Ey, du spielst auch gerne Call of Duty, oder?
Genau. So, mein Lieber, zum Schluss dein Tipp für Deutschland gegen die Schweiz.
Was hast du hier Sonntag Deutschland-Ungarn getippt? Weil ja, da hätte ich auf ein 2-0 getippt.
Ja, du bist aber, ja, du verstehst einfach, du hast das in der Liga.
Ich bin Sportkommentator, ich
also, gelernt. Ja. Am Sonntag Deutschland gegen Schweiz, dein Tipp?
Das wird ein 2-1.
Das würde ich auch tippen. Mhm. Und was ist dein Lieblingsspieler aus dieser Nationalmannschaft? Also ich meine von den dreien, die du kennst. Du kennst wahrscheinlich Thomas Müller, Manuel Neuer und Uwe Seeler.
Ja, genau, Michael Ballack.
Ja, genau,
also mein Lieblingsspieler für immer und auf ewig ist auf jeden Fall Bernd Schneider. Da kommt auch keiner so schnell dran vorbei.
Der sich vom Eckstoß immer noch mal eine Marlboro angemacht
hat. Genau, aus dem Stutzen, so Walter Frosch-Style. Der spielt natürlich nicht mit. Ich muss sagen, ich
Grüße gehen raus an Bernd Schneider.
Wirklich, wenn du das hörst, komm noch mal im Mutmach-Podcast.
Und an Thorsten Frings auch.
Ja, voll. Für mich ist es, glaube ich, Rüdiger. Mhm. Und zwar deshalb, weil der Nachname ist einfach Programm. Der ist geil. Also so ein Rüdiger, ja. Wenn man sich mal auf den Balkon stellt, ja. Wenn der jetzt ein 1-0 schießt und man total vom Fußball beseelt ist, ne, und sich mal vorstellt, man tritt hier in Berlin-Schöneberg auf den Balkon und brüllt Rüdiger! Ey, ist geil. Das ist ein geiles Gefühl, finde ich super.
Ja, und es gibt auch auf Instagram einige Rüdiger-Zusammenschnitte, weil der auch ein begnadeter Faxenmacher ist.
Ja.
Also mit Erling Haaland und er tanzt rum und so. Also ein unglaublich guter Typ,
ja.
Dem die Rechten wegen dieser Fingergeste, dieser Tauit-Geste unbedingt einen reindrehen wollen.
Ach, wegen IS.
Ja, ja, aber dabei hat der Fotograf, der die offiziellen Bilder der Mannschaft, also der Spieler gemacht
hat. Der hat den Finger da drauf
gesetzt. Der hat die Spieler ermutigt, so eine Geste zu machen. Also Marc ter Stegen, der Ersatztorwart, also der gleichwertige Supertorwart, hat die Geste auch gemacht. Der übrigens, wie ich finde, die größte mentale Leistung zu tragen hat.
Weil er die ganze Zeit nicht spielt.
Ey, aber wie lange schon?
Oh.
Wie lange schon?
Oh.
Du bist die Nummer 2 hinter Manuel Neuer und der hält jetzt auch noch super im Ungarn-Spiel
zu 0. Dann seid ihr auch noch gleich alt so ungefähr. Das heißt, wenn der sich jetzt nicht richtig verletzt,
genau.
Dann geht ihr einfach gleichzeitig in Rente.
Hier geht eine Weltkarriere an mir vorbei. Und ich meine Weltmeister als Ersatztorwart. Das ist leider ein ganz unzureichendes Gefühl.
Das klingt nach einem nächsten Krimi.
Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche und hören uns wieder am Montag mit wichtigem, wirren und witzigem für die Woche.
Und dem Ergebnis von dem nächsten Spiel.
Macht es gut.
Tschüssi.
Ein Podcast von Funke.